Kapitel 19 Licht durch Finsternis. Durch alle Jahrhunderte hindurch zeigt sich das Werk Gottes auf Erden in jeder großen Reformation oder religiösen Bewegung mit auffallender Ähnlichkeit. Gott verfährt mit den Menschen stets nach den gleichen Grundsätzen. Die wichtigen Bewegungen der Gegenwart finden ihr Gegenstück in denen der Vergangenheit, und die Erfahrungen der Gemeinde früherer Zeiten bieten wertvolle Lehren für unsere eigene Zeit. Dass Gott durch seinen Heiligen Geist seine Diener auf Erden in ganz besonderer Weise in den großen Bewegungen zur Weiterführung des Heilswerkes lenkt, wird in der Bibel deutlich gelehrt. Menschen sind Werkzeuge in Gottes Hand. Er bedient sich ihrer, um seine Absichten der Gnade und der Barmherzigkeit auszuführen. Jeder hat seine Aufgabe. Einem jeden ist ein Maß des Lichtes verliehen, den Erfordernissen seiner Zeit entsprechend und hinreichend, um ihn zur Verrichtung des Werkes, das Gott ihm auferlegt hat, zu befähigen. Aber kein Mensch, wie sehr er auch vom Himmel geehrt werden mag, hat vollständige Erkenntnis des großen Erlösungsplanes erlangt oder auch nur die göttliche Absicht in dem Werk für seine eigene Zeit völlig erkannt. Die Menschen verstehen nicht völlig, was Gott durch das Werk, das er ihnen zu tun gibt, ausführen möchte. Sie begreifen die Botschaft, die sie in seinem Namen verkündigen, nicht in ihrer ganzen Tragweite. Meinst du, dass du weißt, was Gott weiß, oder kannst du alles so vollkommen treffen wie der Allmächtige? Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr, sondern so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind auch meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Ich bin Gott und sonst keiner mehr, ein Gott, dem nichts gleicht. Ich habe von Anfang an verkündet, was hernach kommen soll und vor Zeiten, was noch nicht geschehen ist. Hiob 11, Vers 7, Jesaja 55, Verse 8 und 9, Kapitel 46, Verse 9 und 10. Selbst die Propheten, die durch die besondere Erleuchtung des Geistes begünstigt worden waren, erfassten die Bedeutung der ihnen anvertrauten Offenbarungen nicht völlig. Der Sinn sollte nach und nach entfaltet werden, je nachdem das Volk Gottes die darin enthaltenen Belehrungen benötigen würde. Petrus schrieb von der durch das Evangelium ans Licht gebrachten Erlösung und sagte, nach dieser Seligkeit haben gesucht und geforscht die Propheten, die von der Gnade geweissagt haben, die für euch bestimmt ist, und haben geforscht, auf welche und welcherlei Zeit der Geist Christi deutete, der in ihnen war, und zuvor bezeugt hat die Leiden, die über Christus kommen sollten, und die Herrlichkeit danach. Ihnen ist offenbart worden, dass sie nicht sich selbst, sondern euch dienen sollen. 1. Petrus 1, Verse 10 bis 12. Obgleich es den Propheten nicht verliehen war, die ihnen offenbarten Dinge völlig zu verstehen, suchten sie doch ernstlich alles Licht zu gewinnen, das Gott ihnen zu gewähren für gut befand. Sie suchten und forschten, auf welche und welcherlei Zeit der Geist Christi, der in ihnen war, deutete. Welch eine Lehre für die Kinder Gottes im christlichen Zeitalter, zu deren Nutzen diese Weissagungen seinen Knechten gegeben wurden. Nicht für sie selbst, sondern damit sie es uns darreichten. Schaut diese heiligen Männer Gottes an, die bezüglich der ihnen gegebenen Offenbarungen für Geschlechter, die noch nicht geboren waren, gesucht und geforscht haben. Stellt ihren heiligen Eifer der sorglosen Gleichgültigkeit gegenüber, mit der die Bevorzugten späterer Jahrhunderte diese Gabe des Himmels behandelten. Welch ein Vorwurf für die bequeme, weltliebende Gleichgültigkeit, die sich mit der Erklärung zufrieden gibt, die Weissagungen könnten nicht verstanden werden. Obwohl der beschränkte menschliche Verstand unzulänglich ist, in den Rat des Ewigen einzudringen oder das Ende seiner Absichten völlig zu verstehen, so ist es doch oft Folge eines Irrtums oder einer Vernachlässigung seitens der Menschen, dass sie die Botschaften vom Himmel nur so unklar erfassen. Häufig sind die Gemüter, sogar der Knechte Gottes, durch menschliche Anschauungen, Satzungen und falsche Lehren so verblendet, dass sie die großen Dinge, die er in seinem Wort offenbart hat, nur teilweise begreifen können. So verhielt er sich mit den Jüngern Christi, sogar als der Heiland persönlich mit ihnen war. Ihr Verständnis war durchdrungen von den volkstümlichen Begriffen über den Messias als einen weltlichen Fürsten, der Israel auf den Thron eines Weltreiches erheben sollte, und sie konnten die Bedeutung seiner Worte, mit denen er seine Leiden und seinen Tod voraussagte, nicht begreifen. Christus selbst hatte sie mit der Botschaft hinausgesandt: Die Zeit ist erfüllt und das Reich ist herbeigekommen. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Markus 1, Vers 15. Diese Botschaft gründete sich auf Daniel 9. Der Engel erklärte dort, dass die 69 Wochen bis auf Christus den Fürsten reichen sollten. Und mit großen Hoffnungen und freudiger Erwartung blickten die Jünger vorwärts auf die Errichtung des messianischen Reiches in Jerusalem, das über die ganze Erde herrschen sollte. Sie predigten die ihnen von Christus anvertraute Botschaft, obgleich sie selbst ihren Sinn missverstanden. Während sich die Verkündigung auf Daniel 9, Vers 25 stützte, übersahen sie, dass, nach dem nächsten Vers des gleichen Kapitels, der Gesalbte ausgerottet werden sollte. Von ihrer frühesten Jugend an hing ihr Herz an der vorausempfundenen Herrlichkeit eines irdischen Reiches, und dadurch wurde ihr Verstand verblendet, sowohl hinsichtlich der Angaben der Weissagung als auch der Worte Christi. Sie erfüllten ihre Pflicht, indem sie der jüdischen Nation die Einladung der Barmherzigkeit anboten und dann, gerade zu der Zeit, als sie erwarteten, dass ihr Herr den Thron Davids einnehmen werde, sahen sie ihn wie einen Übeltäter ergriffen, gegeißelt, verspottet, verurteilt und an das Kreuz von Golgatha geschlagen. Welche Verzweiflung und Seelenqual marterte die Herzen der Jünger während der Tage, da ihr Herr im Grabe schlief. Christus war zur genauen Zeit und auf die in der Weissagung angedeutete Art und Weise gekommen. Das Zeugnis der Schrift war in jeder Einzelheit seines Lehramtes erfüllt worden. Er hatte die Botschaft des Heils verkündigt und seine Rede war gewaltig. Seine Zuhörer hatten es an ihren Herzen erfahren, dass sie vom Himmel war. Das Wort und der Geist Gottes bestätigten die göttliche Sendung seines Sohnes. Die Jünger hingen noch immer mit unveränderter Hingabe an ihrem geliebten Meister, und doch waren ihre Gemüter in Ungewissheit und Zweifel gehüllt. In ihrer Seelenangst gedachten sie nicht der Worte Christi, die auf seine Leiden und seinen Tod hinwiesen. Wäre Jesus von Nazareth der wahre Messias gewesen, würden sie dann auf diese Weise in Täuschung und Schmerz gestürzt worden sein? Diese Frage quälte ihre Seelen, als der Heiland während der hoffnungslosen Stunden jenes Sabbats, der zwischen seinem Tod und seiner Auferstehung lag, in seinem Grabe ruhte. Obgleich die Nacht der Sorgen sich finster um diese Nachfolger Christi zusammenzog, so waren sie doch nicht verlassen. Der Prophet sagte: Und wenn ich auch im Finstern sitze, so ist doch der Herr mein Licht. Er wird mich ans Licht bringen, dass ich seine Gnade schaue. So wäre auch Finsternis nicht finster bei dir, und die Nacht leuchtete wie der Tag. Finsternis ist wie das Licht. Gott hatte gesagt: Den Frommen geht das Licht auf in der Finsternis, aber die Blinden will ich auf dem Wege leiten, den sie nicht wissen. Ich will sie führen auf den Steigen, die sie nicht kennen. Ich will die Finsternis vor ihnen her zum Licht machen und das Höckrige zur Ebene. Das alles will ich tun und nicht davon lassen. Micha 7, Vers 8 und 9, Psalm 139, Vers 12, Psalm 112, Vers 4, Jesaja 42, Vers 16. Die Verkündigung, welche die Jünger im Namen des Herrn gemacht hatten, war in jeder Hinsicht richtig und die Ereignisse, auf welche sie verwiesen, spielten sich gerade zu der Zeit ab. Die Zeit ist erfüllet, das Reich Gottes ist herbeigekommen, war ihre Botschaft gewesen. Beim Ablauf der Zeit der 69 Wochen von Daniel 9, welche bis auf den Messias, den Gesalbten, reichen sollten, hatte Christus nach seiner Taufe durch Johannes im Jordan die Salbung des Heiligen Geistes empfangen. Und das Himmelreich, welches sie als herbeigekommen erklärt hatten, wurde beim Tode Christi aufgerichtet. Dies Reich war nicht, wie man sie gelehrt hatte, ein irdisches Reich. Auch war es nicht das zukünftige, unvergängliche Reich, das erst aufgerichtet werden wird, wenn das Reich, die Gewalt und Macht unter dem ganzen Himmel dem heiligen Volk des Höchsten gegeben werden wird, das Reich ewig ist und alle Gewalt ihm dienen und gehorchen wird. Daniel 7, Vers 27. In der Bibelsprache wird der Ausdruck Himmelreich gebraucht, um beide, das Reich der Gnade und das Reich der Herrlichkeit, zu bezeichnen. Das Reich der Gnade wird uns von Paulus im Hebräerbrief vor Augen geführt. Nachdem er auf Christus, den mitleidsvollen Fürsprecher, hingewiesen hat, der Mitleid mit unserer Schwachheit hat, fährt der Apostel fort: Darum lasset uns hinzutreten mit Zuversicht zu dem Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden. Hebräer 4, Vers 16. Der Gnadenstuhl oder Gnadenthron stellt das Gnadenreich vor, denn das Dasein eines Thrones setzt das Vorhandensein eines Reiches voraus. In vielen seiner Gleichnisse wendet Christus den Ausdruck das Himmelreich an, um das Werk der göttlichen Gnade an den Herzen der Menschen zu bezeichnen. So stellt der Stuhl der Herrlichkeit das Reich der Herrlichkeit vor, und auf dies Reich wird Bezug genommen in den Worten des Heilandes: Wenn aber des Menschensohn kommen wird in seiner Herrlichkeit und alle Engel mit ihm, dann wird er sitzen auf dem Thron seiner Herrlichkeit und alle Völker werden vor ihm versammelt werden. Matthäus 25, Verse 31 und 32. Dies Reich ist noch zukünftig. Es wird erst bei der Wiederkunft Christi aufgerichtet werden. Das Reich der Gnade wurde unmittelbar nach dem Sündenfall eingesetzt, als ein Plan zur Erlösung des schuldigen Menschengeschlechts angenommen wurde. Es bestand damals in der Absicht und der Verheißung Gottes, und durch den Glauben konnten die Menschen seine Untertanen werden. Tatsächlich wurde es jedoch erst beim Tode Christi aufgerichtet. Noch nach dem Antritt seiner irdischen Mission hätte der Heiland, ermattet von der Hartnäckigkeit und Undankbarkeit der Menschen, sich von dem auf Golgatha darzubringenden Opfer zurückziehen können. In Gethsemane zitterte der Leidenskelch in seiner Hand. Selbst da noch hätte er den Blutschweiß von seiner Stirn wischen und das schuldige Geschlecht in seiner Sünde zugrunde gehen lassen können. Dann aber hätte es keine Erlösung für den gefallenen Menschen gegeben. Doch als der Heiland sein Leben hingab und mit seinem letzten Atemzug ausrief: Es ist vollbracht, da war die Durchführung des Erlösungsplans sichergestellt. Die Verheißung des Heils, dem sündigen Paar in Eden gegeben, war bestätigt. Das Reich der Gnade, welches zuvor in der Verheißung Gottes bestanden hatte, war nun aufgerichtet. Somit gereichte der Tod Christi, gerade das Ereignis, welches die Jünger als den gänzlichen Untergang ihrer Hoffnung betrachtet hatten, dazu, dieselbe auf ewig sicherzustellen. Während der Tod ihnen eine grausame Enttäuschung bereitet hatte, war der höchste Beweis, dass ihr Glaube richtig gewesen war. Das Ereignis, das sie mit Trauer und Verzweiflung erfüllt hatte, tat einem jeden Kind Adams die Tür der Hoffnung auf, und in ihm gipfelte das zukünftige Leben und die ewige Glückseligkeit aller Gottgetreuen aus allen Zeitaltern. Absichten unendlicher Barmherzigkeit gingen gerade durch die Enttäuschung der Jünger in Erfüllung. während ihre Herzen von der göttlichen Anmut und Macht der Lehre dessen, der er redete, wie noch nie ein Mensch geredet hatte, gewonnen worden war, war dennoch mit dem reinen Gold ihrer Liebe zu Jesus die wertlose Schlacke weltlichen Stolzes und selbstsüchtigen Ehrgeizes vermengt. Noch im oberen Saal, der für das Essen des Passahlammes hergerichtet war, in jener feierlichen Stunde, da der Meister schon in den Schatten Gethsemanes trat, erhob sich auch ein Streit unter ihnen, wer von ihnen als der Größte gelten solle. Lukas 22, Vers 24. Vor ihren Augen schwebte das Bild des Thrones, der Krone und der Herrlichkeit, während unmittelbar vor ihnen die Schmach und Seelenangst des Gartens, das Richthaus und das Kreuz auf Golgatha lagen. Es war der Stolz ihres Herzens, ihr Durst nach weltlicher Ehre, wodurch sie verleitet wurden, hartnäckig die falschen Lehren ihrer Zeit festzuhalten und die Worte des Heilandes, welche die wahre Beschaffenheit seines Reiches beschrieben und auf seine Leiden und seinen Tod hinwiesen, unbeachtet zu lassen. Und diese Irrtümer hatten die schwere, aber notwendige Prüfung zur Folge, die zu ihrer Besserung zugelassen wurde. Obgleich die Jünger den Sinn ihrer Botschaft verkehrt aufgefasst hatten und sie ihre Erwartungen nicht verwirklicht sahen, so hatten sie doch die ihnen von Gott aufgetragene Warnung verkündigt, und der Herr wollte ihren Glauben belohnen und ihren Gehorsam ehren. Ihnen sollte das Werk anvertraut werden, das herrliche Evangelium von ihrem auferstandenen Herrn unter allen Völkern zu verbreiten. Um sie dazu geschickt zu machen, wurde die ihnen so bitter vorkommende Erfahrung zugelassen. Nach seiner Auferstehung erschien Jesus zweien seiner Jünger auf dem Wege nach Emmaus und fing an bei Mose und allen Propheten und legte ihnen aus, was in der ganzen Schrift von ihm gesagt war. Lukas 24, Vers 27. Die Herzen der Jünger wurden bewegt, der Glaube wurde angefacht. Sie wurden wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung, noch ehe Jesus sich ihnen zu erkennen gab. Es lag in seiner Absicht, ihren Verstand zu erleuchten und ihren Glauben an das feste prophetische Wort zu begründen. Er wollte, dass die Wahrheit in ihren Herzen feste Wurzel fasse, nicht nur weil sie von seinem persönlichen Zeugnis unterstützt war, sondern auch um des untrüglichen Beweises willen, der in den Sinnbildern und Schatten des Zeremonialgesetzes sowie in den Weissagungen des Alten Testamentes lag. Es war für die Nachfolger Christi notwendig, einen einsichtsvollen Glauben zu haben, nicht nur um ihrer selbst willen, sondern auch um die Erkenntnis Christi der Welt verkündigen zu können. Und als den allerersten Schritt in der Erteilung dieser Erkenntnis verwies Jesus die Jünger auf Mose und die Propheten. In der Weise zeugte der auferstandene Heiland von dem Wert und der Wichtigkeit der alttestamentlichen Schriften. Welch eine Veränderung ging in den Herzen der Jünger vor, als sie noch einmal die geliebten Züge ihres Meisters erblickten. In einem vollkommeneren und vollständigeren Sinn als je zuvor hatten sie den gefunden, von welchem Mose im Gesetz und die Propheten geschrieben haben. Die Ungewissheit, die Angst, die Verzweiflung wichen der vollkommenen Zuversicht, dem felsenfesten Glauben. Kein Wunder, dass sie nach seiner Auferstehung waren alle Wege im Tempel, priesen und lobten Gott. Das Volk, das nur von des Heilandes schmachvollem Tod wusste, erwartete in ihren Blicken den Ausdruck von Trauer, Verwirrung und Niederlage zu finden. Stattdessen sahen sie Freude und Siegesgefühl. Welch eine Vorbereitung hatten diese Jünger für das ihnen bevorstehende Werk empfangen. Sie hatten die schwerste Prüfung, die sie womöglich befallen konnte, durchgemacht und gesehen, dass das Wort Gottes, als nach menschlichem Urteil alles verloren war, sieghaft in Erfüllung ging. Was vermochte hinfort ihren Glauben zu erschüttern oder ihre glühende Liebe zu dämpfen? In ihren bittersten Ängsten hatten sie einen starken Trost, eine Hoffnung, einen sicheren und festen Anker der Seele, Hebräer 6, 18 und 19. Sie waren Zeugen der Weisheit und Macht Gottes gewesen und wussten gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch eine andere Kreatur sie zu scheiden vermochte von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. In dem allen, sagten sie, überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Römer 8, 38, 39 und 37. Aber des Herrn Wort bleibt in Ewigkeit. Wer will verdammen? Christus Jesus ist hier, der gestorben ist, ja vielmehr, der auch auferweckt ist, der zur Rechten Gottes ist und uns vertritt. 1. Petrus 1, 25, Römer 8, 34. Der Herr sagt, mein Volk soll nicht mehr zu Schanden werden. Den Abend lang wäre das Weinen, aber des Morgens ist Freude. Joel 2, Vers 26, Psalm 30, Vers 6. Als diese Jünger an seinem Auferstehungstag den Heiland trafen und ihre Herzen in ihnen brannten, da sie seinen Worten lauschten, als sie auf das Haupt, die Hände und Füße blickten, die für sie verwundet worden waren, als Jesus vor seiner Himmelfahrt sie hinaus bis gen Bethanien führte, segnend seine Hände erhob und ihnen gebot, gehet hin in alle Welt und predigt das Evangelium aller Kreatur, und dann hinzusetzte, siehe, ich bin bei euch alle Tage. Markus 16, Vers 15, Matthäus 28, 20. Als am Pfingsttage der verheißene Tröster herabkam und ihnen die Kraft aus der Höhe verliehen wurde und die Gläubigen sich der Gegenwart ihres aufgefahrenen Herrn bewusst wurden, hätten sie, obgleich ihr Weg durch Opfer und Martertod führen würde, das Amt des Evangeliums seiner Gnade und die Krone der Gerechtigkeit, die sie bei seinem Erscheinen empfangen sollten, vertauscht gegen die Herrlichkeit eines irdischen Thrones, der die Hoffnung ihrer früheren Jüngerschaft gewesen war. Der aber, der überschwänglich tun kann über alles, das wir bitten oder verstehen, hat ihnen mit der Gemeinschaft seiner Leiden auch die Gemeinschaft seiner Freude verliehen, der Freude, viel Kinder zur Herrlichkeit zu führen. Unaussprechliche Freude, eine ewige und über alle Maßen wichtige Herrlichkeit, der gegenüber, wie Paulus sagt, unsere Trübsal, die zeitlich und leicht ist, der Herrlichkeit nicht wert ist. Die Erfahrung der Jünger, die beim ersten Kommen Christi das Evangelium vom Reich verkündigten, hat ihr Gegenstück in der Erfahrung derer, welche die Botschaft seiner Wiederkunft verbreiteten. Gleich wie die Jünger hinausgingen und predigten, die Zeit ist erfüllet, das Reich Gottes ist herbeigekommen, so verkündigten Müller und seine Mitarbeiter, dass die längste und letzte prophetische Zeitperiode, welche die Bibel erwähnt, fast abgelaufen sei, dass das Gericht unmittelbar bevorstehe und das ewige Reich bald anbrechen würde. Das Predigen der Jünger bezüglich der Zeit war auf die 70 Wochen von Daniel 9 gegründet. Die von Miller und seinen Gefährten verbreitete Botschaft kündete den Ablauf der 2300 Tage von Daniel 8, Vers 14 an, von welchen die 70 Wochen einen Teil bilden. Die Verkündigung beider beruhte auf der Erfüllung eines anderen Teiles derselben großen prophetischen Zeitperiode. Gleich den ersten Jüngern verstanden auch William Miller und seine Gefährten selbst nicht völlig die Tragweite der Botschaft, die sie verkündigten. Lange in der Kirche genährte Irrtümer hinderten sie, zu der richtigen Auslegung eines wichtigen Punktes der Weissagung zu gelangen, und obgleich sie die Botschaft predigten, die Gott ihnen zur Verkündigung an die Welt anvertraut hatte, wurden sie dennoch durch die verkehrte Auffassung ihrer Bedeutung enttäuscht. In der Erklärung von Daniel 8, Vers 14, bis 2300 Abende und Morgen vergangen sind, dann wird das Heiligtum wieder geweiht werden, hatte Miller die allgemein herrschende Ansicht angenommen, dass die Erde das Heiligtum sei, und er glaubte, dass die Weihe des Heiligtums die Läuterung der Erde durch Feuer am Tage der Wiederkunft des Herrn sei. Als er fand, dass der Ablauf der 2300 Tage bestimmt angegeben worden war, schloss er daraus, dass dies die Zeit der Wiederkunft offenbare. Sein Irrtum entstand dadurch, dass er bezüglich des Heiligtums die volkstümliche Ansicht annahm. In dem Schattendienst, der ein Hinweis auf das Opfer und die Priesterschaft Christi war, machte die Weihe oder Reinigung des Heiligtums den letzten Dienst aus, der von dem Hohepriester im jährlichen Amtszyklus verrichtet wurde. Es war dies das abschließende Werk der Versöhnung, ein Wegschaffen oder Abtun der Sünde von Israel und versinnbildete das Schlusswerk im Amt unseres Hohen Priesters im Himmel, wobei er die Sünden seines Volkes, die in den himmlischen Büchern verzeichnet stehen, hinwegnimmt oder austilgt. Dieser Dienst erfordert eine Untersuchung, ein Richten und geht der Wiederkunft Christi in den Wolken des Himmels mit großer Macht und Herrlichkeit unmittelbar voraus. Denn wenn er erscheint, ist jeder Fall schon entschieden worden. Jesus sagt, mein Lohn ist mit mir, zu geben einen jeglichen, wie seine Werke sind. Offenbarung 22, Vers 12. Dieses der Wiederkunft unmittelbar vorausgehende Gericht wird in der ersten Engelsbotschaft in Offenbarung 14, Vers 7 verkündigt. Fürchtet Gott und gebet ihm die Ehre, denn die Zeit seines Gerichts ist gekommen. Alle, welche diese Warnung verkündigten, gaben die richtige Botschaft zur rechten Zeit. Doch wie die ersten Jünger aufgrund der Weissagung in Daniel 9 erklärten, die Zeit ist erfüllet und das Reich Gottes ist herbeigekommen, und dennoch nicht erkannten, dass der Tod des Messias in der gleichen Schriftstelle angekündigt wurde. So predigten auch Miller und seine Mitarbeiter, die auf Daniel 8, Vers 14 und Offenbarung 14, Vers 7 beruhende Botschaft, ohne zu erkennen, dass in Offenbarung 14 noch andere Botschaften dargelegt waren, die ebenfalls vor der Wiederkunft des Herrn verkündigt werden sollten. Wie die Jünger sich über das Reich täuschten, das am Ende der 70 Wochen aufgerichtet werden sollte, so irrten die Adventisten bezüglich des Ereignisses, das sich am Ende der 2300 Tage zutragen sollte. In beiden Fällen war es eine Annahme oder vielmehr ein Festhalten der volkstümlichen Irrtümer, wodurch der Sinn gegen die Wahrheit verblendet wurde. Beide erfüllten den Willen Gottes, indem sie die Botschaft brachten, die verbreitet werden sollte, und beide Gruppen erlitten durch ihre eigene verkehrte Auffassung der Botschaft Enttäuschungen. Dennoch erreichte Gott seine eigene gute Absicht und ließ es zu, dass die Warnung des Gerichts auf die erwähnte Weise verkündigt wurde. Der große Tag stand nahe bevor, und in seiner Vorsehung wurden die Menschen in Bezug auf die bestimmte Zeit geprüft, um ihnen zu offenbaren, was in ihren Herzen war. Die Botschaft war zur Prüfung und Reinigung der Gemeinden bestimmt. Sie sollten zur Einsicht gebracht werden, ob ihre Herzen auf diese Welt oder auf Christus und den Himmel gerichtet waren. Sie gaben vor, den Heiland zu lieben. Nun sollten sie ihre Liebe beweisen. Waren sie bereit, ihre weltlichen Hoffnungen und ihre ehrgeizigen Pläne fahren zu lassen, um mit Freuden die Ankunft ihres Herrn zu erwarten? Die Botschaft sollte sie befähigen, ihren wahren geistlichen Zustand zu erkennen. Sie war in Gnaden gesandt worden, um anzuspornen, den Herrn mit Treue und Demut zu suchen. Auch die Täuschung, obgleich sie die Folge ihrer eigenen verkehrten Auffassung der von ihnen verkündigten Botschaft war, sollte zum Besten gewendet werden. Sie stellte die Herzen auf die Probe, die vorgegeben hatten, die Warnung anzunehmen. Würden sie angesichts ihrer Enttäuschung ohne weiteres ihre Erfahrung aufgeben und ihr Vertrauen auf das Wort Gottes wegwerfen? Oder würden sie demütig unter Gebet zu entdecken suchen, worin sie verfehlt hatten, die Bedeutung der Weissagung richtig zu erfassen? Wie viele hatten aus Furcht, aus blindem Antrieb und in Erregung gehandelt? Wie viele waren halbherzig und ungläubig? Tausende bekannten, die Erscheinung des Herrn lieb zu haben. Würden sie unter dem Spott und Schmach der Welt, unter der Verzögerung und Täuschung den Glauben verleugnen? Würden sie, weil sie Gottes Verfahren mit ihnen nicht gleich verstehen konnten, Wahrheiten beiseite setzen, die die auf den deutlichsten Aussagen seines Wortes beruhten? Diese Probe sollte die Standhaftigkeit derer offenbaren, die im Glauben gehorsam gewesen waren und gegen das, was sie als Lehre des Wortes und des Geistes Gottes angenommen hatten. Diese Erfahrung sollte, wie keine andere es tun kann, ihnen die Gefahr zeigen, Theorien und Auslegungen der Menschen anzunehmen, statt die Bibel sich selbst erklären zu lassen. In den Kindern des Glaubens würden die aus ihrem Irrtum hervorgehenden Schwierigkeiten und Sorgen die nötige Besserung wirken. Sie würden zu einem gründlicheren Studium des prophetischen Wortes veranlasst werden und lernen, mit mehr Sorgfalt die Grundlage ihres Glaubens zu prüfen und alles Unbiblische zu verwerfen, wie weit verbreitet es in der Christenwelt auch sein mochte. Diesen Gläubigen sollte, wie einst den ersten Jüngern, das, was sie in der Stunde der Prüfung nicht verstanden, später aufgeklärt werden. Würden sie das Ende des Herrn sehen, dann würden sie auch wissen, dass sich seine Liebesabsichten ihnen gegenüber trotz der Schwierigkeiten, die sich aus ihren Irrtümern ergaben, erfüllt haben. Sie würden durch eine segenbringende Erfahrung erkennen, dass der Herr barmherzig und ein Erbarmer ist, dass alle seine Wege lauter Güte und Wahrheit sind, denen, die seinen Bund und sein Zeugnis halten. Psalm 25, Vers 10.